Ja, das Bild, was ihr gleich seht, das löst tatsächlich auch Freude in mir aus. Also zum einen ist das die Gemeinde, wo Anja und ich seit 3 Jahren jetzt zu Hause sind, die Gemeinde Bodenfelde mit 25 Mitgliedern. aber die Leute, die davor stehen, es war das ehemalige Treff gewesen, wo immer einige ehemals Drogenabhängige kommen, die seit Jahren schon zum Teil clean sind und sich einen Tag Zeit nehmen, um gemeinsam zu singen, zu beten, auszutauschen. Und von daher ist es eine echte Freude, einfach jetzt auch mittlerweile einige zu kennen, die seit über 30 Jahren schon drogenfrei leben und die wir damals kennenlernen durften, als wir gerade in der Steintorfeldstraße 11 angefangen haben. Und dafür steht das Bild ein bisschen. Aber auf dem Foto gibt es auch den einen oder anderen, der wieder rückfällig geworden ist. Manch einer hat zu Jesus gefunden, aber so eine dauerhafte Abstinenz, Sucht ist tatsächlich eine chronische Erkrankung. Und auch im ganzen Heilungsprozess mit Gott kann es bedeuten, dass es trotzdem Stückwerk ist. Und dass auch der Glaube nicht davor unbedingt schützt, dass man erneut nochmal wieder in den Drogenkonsum, in den Rückfall hineinkommt. Und das sind oft schwere Zeiten, die Leute erleben oder die wir mit ihnen erleben. Es ist ein andauernder Kampf und es ist eine andauernde Herausforderung. Manches wird leichter und doch bleibt die Gefahr, die Versuchung immer wieder da. Freude, die von innen kommt, das ist das Predigtthema. Und muss euch einfach in 2 Situationen hineinnehmen, so als Einleitung. Vor einigen Monaten, also im letzten Jahr, habe ich auch einen ehemals Drogenabhängigen getroffen, auf einer Feier, und er hatte so ein Strahlen und meinte ich, boah, du bist aber gut drauf und geht's dir gut, ne? Und dann nahm er mich zur Seite und meinte, du Michael, eigentlich geht's mir total dreckig. Ich überspiele das Ganze nur. Und ich will jetzt nicht hier, dass jeder merkt, wie schlecht ich eigentlich drauf bin. Ich habe wieder mit Depressionen zu kämpfen. Ich habe Suchtdruck, ich habe Rückfallgedanken und ich weiß nicht, wie lange ich es aushalte. Am liebsten würde ich mein Leben beenden. Das hat mich ganz schön getroffen. Ich wusste von seinen Depressionen, ich wusste, wie es ihm geht. Er ist dann kurze Zeit später auch tatsächlich wieder rückfällig geworden. Und die Frage ist, wie kann Freude wirklich so in die Tiefe gehen? Die Frage ist, was kann helfen, dass manches nicht oberflächlich bleibt? Was kann helfen, damit überhaupt Raum und Zeit auch da ist, dass sich Freude in uns ausbreiten kann? Wann hast du dich zum letzten Mal so richtig gefreut? War es vielleicht heute, gestern oder ist es schon lange her? Also ich meine auch diese Freude, wo tatsächlich es so eine gewisse Nachhaltigkeit hat und nicht direkt wieder verpufft ist. Ich selbst bin im Rheinland groß geworden und jahrelang war ich im Karneval unterwegs. Mein Vater ist Musiker gewesen, der hat die ganze Karnevalszeit durchgespielt mit Bands oder auch alleine. Ich war auf Karnevalsveranstaltungen, ich war auch in der Wasserwacht vom Roten Kreuz und wir haben einen Karnevalszug selber mitgestaltet. Und es wurde für mich immer trostloser. Wisst ihr, diese Freude auf Knopfdruck, die eigentlich gar nicht echt ist, wo vieles oft nur gespielt ist oder wo man absolut, ähnlich wie auch beim Koma-Trinken, manchmal auf einem Level sein will, wo man möglichst nur gut drauf ist, aber das Ganze hüllt dich innerlich immer mehr aus. Und so war es auch bei mir. Als 16-Jähriger war ich echt verzweifelt, ratlos, wollte aussteigen, wusste nicht mehr weiter. Und dann kamen die Anti-Karnevals-Freizeiten von der Ekklesiergemeinde. Eine geniale Idee, in der Karnevalszeit genau ein anderes Programm zu starten. Ein verlängertes Wochenende, Seminare, Lobpreis. Boah, ich war so dankbar. Als ich mich dann bekehrt habe, dachte ich mir, das ist es. So möchte ich den Karneval zukünftig immer erleben. Es hat mich wirklich auch aus so einem gewissen Ritual, aus einer Gewohnheit herausgerissen, die mich immer mehr hat auch aushöhlen lassen. Und ja, ich möchte mit euch einfach auch mit dem Bibeltext heute möchte ich genau da hingucken, wie die Freude nachhaltig sein kann, tiefer werden kann, kein Strohfeuer. Und wie wir das aus dem Bibeltext und aus dem Volk Gottes wirklich auch lernen können. Und der Bibeltext steht im Nehemia Kapitel 8 und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung vor. Und ihr könnt hier auch an der Folie mitlesen. Oh, super, ist es schon. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er überragte das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen. Wobei sie ihre Hände emporhoben und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und Jeschua und Bani und alle anderen, die da stehen, belehrten das Volk über das Gesetz. Dabei stand das Volk an seiner Stelle und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes, abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Und Nehemia, das ist der Tirschata, und der Priester Esra, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen: Geht hin, esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Bergfestung. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk, indem sie sagten: Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Ich würde gerne noch beten. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es lebendig ist und nie leer zurückkehrt. Ich danke dir, dass es schärfer als ein zweischneidiges Schwert ist und dass es uns offenbart, was von dir kommt und was nicht von dir kommt. Und so möchte ich dich bitten, dass du durch deinen guten Heiligen Geist uns das Wort aufschließt, dass es tief eindringen kann, dass es Frucht bringt, dass es zu uns redet, dass du zu uns redest, das, was heute wichtig sein soll. Amen. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen und was ich ganz interessant finde, ist, dass in der Bibel tatsächlich 380 Mal das Wort Freude auftaucht. Und das Interessante ist, dass das griechische Wort im Neuen Testament und das hebräische Wort im Alten Testament eigentlich zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Also Chara oder Kara bedeutet tiefe Heiterkeit, beseligt, von etwas hingerissen sein und es anderen unbedingt erzählen müssen. Es gibt die Parallelstelle im Lukas-Evangelium 15, Vers 6, da geht es um den Schatz in dem Acker. Und die Freude ist so groß, man muss davon erzählen, die Perle. Dann die 100 Schafe, das eine, was verloren geht und wiedergefunden wird. Und die Freude darüber, dass es unbedingt erzählt werden muss. Ich glaube, Freude wird tiefer, wenn wir von ihr erzählen. Freude wird tiefer, wenn wir von ihr erzählen. Dann bedeutet Chara aber auch jubeln, tiefe Geborgenheit und ein völliges Abfallen von Sorgen. Ein völliges Abfallen von Sorgen. Na, wer wünscht sich das nicht? Im Hebräischen das Wort Simha bedeutet die Festfreude. Es geht zum einen um die ganzen jüdischen Feste, die gefeiert werden. Und dass man sich so richtig Zeit nimmt. Und dass man wirklich den lobt, der des Lobes würdig ist. Darüber dankt, was man vielleicht auch erlebt hat. Und wisst ihr übrigens den Unterschied zwischen Danken und Loben? Beim Danken nicht immer, aber oft ist es so in der Regel, dass wir über eine Sache danken, über etwas, was wir erlebt haben. Beim Loben geht es tatsächlich häufig um eine Person. eine Person, die wir loben, für das, was sie an Charakterzügen hat oder für das, was sie dir persönlich getan hat, für das, was sie ausmacht. Es sind aber auch biblische Anlässe gemeint. Das Wiedersehen nach einer Trennung, gute Nachrichten, der Empfang eines Siegers, Geschenke und gute Beziehungen oder eben auch eine Hochzeit, eine Ernte. Und bei der Festfreude geht es immer darum, dass so der Hintergedanke ist, dass Freude sich nur da richtig ausbreiten und festigen kann, wenn man einen Raum und eine Zeit dafür schafft, wo man sich absondert, wo man sich zurückzieht, wo man nicht nur eine Stunde, sondern eine Woche einfach sich Zeit nimmt, Gott zu loben und zu preisen. Wir im Neuen Land, wir lieben es ja, das Passafest zu feiern. Im Haus der Hoffnung, in Schorborn, Amelit. Annen lässt es sich nicht nehmen, immer wieder auch im Auffanghaus mit Freude das Passafest zu feiern. Nicht nur, weil wir uns dem jüdischen Glauben sehr verbunden fühlen oder auch dem jüdischen Volk sehr verbunden fühlen, sondern weil das Passafest einfach so, da kommt Neues und Altes Testament zusammen. Das Blut des Lammes, was damals an die Türpfosten gestrichen worden ist. Die Befreiung aus der Gefangenschaft, der Sklavenschaft. Und hier Jesus, der sein Blut gegeben hat und gleichzeitig die Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde. Also etwas, wo sich ein Kreis schließt. Und dafür ist es schön, wenn man sich Zeit nehmen kann. Simha, die Festfreude. Jetzt aber einmal zu dem Text. Ich möchte mit euch noch einmal kurz durchgehen, weil ich finde, da steckt so viel drin. Also, ich glaube, was vor Corona oder wann, da gab es doch hier auch so eine Reihe, richtig? Mit Esra und mit, ne? Ich weiß nicht, wer sich noch dran erinnert. Aber der Ausgangspunkt war ja, dass Nehemia so eine Last hatte, dass die Mauer wieder aufgebaut wird, dass er tatsächlich von seinem König im Exil freigestellt worden ist und eben dann die Mauer es geschafft hat, mit all denen, die dort übrig waren, in Jerusalem wieder aufzubauen. Und es war harte Arbeit. In der einen Hand heißt es, haben sie ihr Schwert gehabt, weil sie ständig verteidigen musste. In der anderen Hand die Schaufel, weil sie an der Mauer gearbeitet haben. Und eigentlich hat kaum einer geglaubt, dass sie es schaffen können. Und es gab Feinde, die es versucht haben zu verhindern und die Intrigen gesponnen haben. Aber Nehemia hatte immer wieder die Zuversicht Gottes und am Ende haben sie es geschafft. Die Mauer war wieder aufgebaut und langsam kehrten die Juden zurück. Als erstes die Leviten, die für den Lobpreis zuständig sind. Und als hier Esra zu den Leuten spricht, müssen es ungefähr um die 50.000 gewesen sein, die wieder in Jerusalem waren. Und es wurden die 5 Bücher Mose, die Tora, wurden wiedergefunden. Sie waren verschüttet gegangen und sie wurden wieder entdeckt zwischen den Trümmern. Und aus diesem Grund schrien sie zu Esra, wir haben einen Hunger nach dem Wort Gottes. Wir haben alles vernachlässigt. Wir wollen das Wort Gottes wieder hören. Bitte lese es uns vor. Und dann bauten sie extra ein Holzgerüst für Nehemia. Und deshalb heißt es hier auch, dass er alle überragte. Damit er gesehen und gehört wird, haben sie ihn extra auf ein Holzgerüst gestellt. Und er hat nichts anderes getan, als erstmal nur die Bibel aufzuschlagen, als erstmal nur die Tora aufzuschlagen. Und da geschah das Besondere, was oft einfach der Geist Gottes wirkt, dass ohne, dass er einen Satz gesprochen hat, dass plötzlich alle völlig ergriffen waren. Dass sie zu Boden fielen, dass sie die Hände emporgestreckt haben und Gott gelobt und gepriesen haben. Ein bisschen war ich gespannt, was heute passiert, wenn ich hier die Bibel öffne. Ich habe nicht wirklich erwartet, dass was passiert. Aber ich bin total dankbar für im neuen Land oder auch so, es gibt ja manchmal Situationen, wo du genau merkst, sie sind vom Geist geführt und da passiert etwas völlig, und das war am Karfreitag. Wir haben zum ersten Mal in Amelit einen Kreuzgang gemacht, wo wir ein großes, schweres Holzkreuz, den Dornkranz, die Dornkrone und auch alte, lange, rostige Nägel vom Therapiehaus bis auf den Schinkelberg getragen haben mit verschiedenen Stationen, wo Bibelverse aus der Passion vorgelesen worden sind. Und jeder, der wollte, konnte das Kreuz zusammen mit anderen tragen. Und es ist Wahnsinn, was passiert, wenn dir das Kreuz so nahe kommt, wenn du es auf den Schultern plötzlich spürst. Mich hat das, als ich das zum ersten Mal in Schorborn vor ein paar Jahren gemacht habe, total ergriffen. Und dann sind wir oben angekommen auf dem Schinkelberg und es gab eine kurze Andacht und anschließend konnte jeder, der wollte, die Schuld, die er empfindet oder die Schwere, Situationen, die ungelöst sind, ans Kreuz nageln. Das haben einige getan. Und dann sind viele Leute runtergegangen, also es war vorher auch so ein Schweigemarsch gewesen. Und ich war noch oben und 4 Männer aus der Therapie. Und plötzlich diese Männer, die Kriminalität erlebt haben, die viel Schweres, viel Hartes erlebt haben, die sich oft selber hart machen mussten, um zu überleben, fielen sich in die Arme vom Kreuz und fingen an zu weinen. Und das hat mich total bewegt, wo ich gemerkt habe, wie ergriffen sie sind von dem, was Jesus am Kreuz für sie getan hat. Und wie sie sich gegenseitig auch unterstützen. Wie hemmungslos sie einfach auch geweint haben und Schwäche zulassen konnten. Und das hat mich total dankbar gemacht. Und ich war ehrlich total berührt von dem, wie der Geist Gottes das einfach so geschenkt hat. Wie geht es hier weiter? Esra beginnt dann vorzulesen. Aber auf Aramäisch. Nein, auf Hebräisch. Und die Leute sprachen aber nur Aramäisch. Und das bedeutet, es brauchte Übersetzer. Und so steht es hier auch im Text, dass dann Nehemia und viele andere fingen an, Wort für Wort es zu übersetzen für die Leute, die da gewesen sind. Das muss ganz schön lange gedauert haben. Und plötzlich geschah eine tiefe Buße. Plötzlich fingen sie an zu weinen und waren total ergriffen, weil ihnen klar wurde, als sie das Wort Gottes gehört haben, was über Jahre im Exil, in der Gefangenschaft oder auch dort vor Ort sie verloren hatten. Wir haben in den letzten Jahren an Gott vorbeigelegt. Wie sehr haben wir keinen Glauben mehr gehabt? Wie wenig wussten wir eigentlich über das Wort Gottes? Wie sehr haben wir die Feste nicht mehr gefeiert? Wie sehr haben wir nicht mehr gedankt, nicht mehr gelobt, nicht mehr gepriesen? Das wurde ihnen bewusst. Und darum haben sie angefangen, zutiefst zu weinen. Und in diese Situation hinein spricht Esra in Vers 10, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke, ist eure Bergfestung. Also sendet dem Anteile, damit ist gemeint, die nicht zu essen haben, dass die auch etwas zu essen bekommen. Und ich musste total an unsere Einsatzwochen, Summer in the City und Christmas in the City, denken, wo wir oft auch Essen kochen für die, die eben wenig zu essen haben. Aber wo wir auch diese besondere Gemeinschaft haben, wo man sich eine Woche lang absondert, eine Woche lang intensivst im Wort Gottes liest, intensivst mit einem Anliegen Menschen begegnet und für sie betet. Und ich glaube, das ist das Besondere immer wieder. Das macht das Besondere auch einer Gemeinschaft aus, wenn man sich wirklich so diese Zeit nimmt. Was ist die Folge gewesen? Die Folge ist gewesen, dass Esra, als er diese Worte gesprochen hat, dass die Leute wirklich angefangen haben. Nicht in ihrer Bekümmertheit, in ihrer Verzweiflung zu bleiben, sondern diese tiefe Bußbewegung in eine Erweckung hineinging. Wisst ihr, was die Folge war? Wisst ihr, was sie anschließend getan haben, wenn man den Text weiterliest? Wisst ihr, welches Fest sie gefeiert haben? Wer weiß es? Richtig. Sie haben das Laubhüttenfest gefeiert. Das Fest, wo es darum geht, daran zu gedenken, wie das Volk Gottes jahrzehntelang umhergeirrt ist, keinen festen Platz hatte, aber trotzdem von Gott versorgt worden ist. als Feuersäule, als Wolkensäule, mit Manna. Und dafür baut man sich tatsächlich dann eben, man ist nicht zu Hause, sondern man geht bewusst raus. Man baut ganz einfache Hütten mit ein paar Ästen und Zweigen, weil man eben unterwegs ist. Und man kommt täglich zusammen, liest im Wort Gottes und betet zusammen und lobt diesen Gott. Das ist das Laubhüttenfest und das ist hier draus entstanden. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, boah, das ist so gut. Und eigentlich ist das auch ein Schatz, ist auch mal die Frage, als Gemeinde, wie sehr nimmt man sich tatsächlich Zeit, um immer wieder auch Feste bewusst zu feiern. Und mit diesem Text möchte ich euch vor allen Dingen herausfordern, dass wir uns so ein paar Fragen stellen. Wo hast du vielleicht in letzter Zeit an Gott vorbeigelebt? Wo sollst du dich für ihn und sein Wort absondern? Vielleicht gerade jetzt auch vor Pfingsten, das nächste anstehende Fest, Zeit zu haben, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Wo geht es darum, auch dem Wort Gottes neu Raum zu geben? Wo brauchst du vielleicht auch neue Erkenntnis, neue Freude am Herrn? Wo du darum auch beten darfst, Herr, ich möchte diese tiefe Freude und ich möchte dafür Raum und Zeit dir auch zur Verfügung stellen. Wo sollst du den Schabbat neu beleben? Was machst du am Sonntag? Und wo hast du wirklich Zeit auch im Wort Gottes, in Gemeinschaft mit anderen, bewusst auf Gott ausgerichtet? Und welches Fest sollst du in diesem Jahr besonders zur Ehre Gottes feiern? Also ich weiß nicht, wer schon mal daran gedacht hat, seinen Geburtstag oder was auch immer, bewusst gerade die Nachbarn einzuladen, die mit dem Glauben nicht so viel zu tun haben und eben auch zu gucken, wo ist vielleicht ein Punkt, der nicht aufgesetzt ist, sondern der echt ist, wo ich etwas von meinem Glauben berichten kann oder wo Raum dafür da ist. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich habe meinen 18. Geburtstag zweimal gefeiert. Einmal, als ich noch nicht gläubig war, gab es viel Alkohol, das war bei meinen Eltern zu Hause, ich hatte eine Garage, in diesem Garage war eine große Stereoanlage aufgebaut. Ich weiß nicht, wie viele Leute in dieser Nacht und an dem Abend kamen. Es waren 50, 60 vielleicht. Ich war auf jeden Fall schon recht früh so besoffen, dass ich mich an nichts mehr erinnern konnte. Ich hatte einen Filmriss und bin dann am nächsten Tag in meinem Erbrochenen aufgewacht. Und keiner war da. Alle waren sie weg. Das war ein bisschen damals so üblich auf dem Dorf, aber es hat auch zu meinem alten Freundeskreis und mir gepasst. Und dann habe ich mich bekehrt, habe ich mich zu Jesus gefunden. Meine Eltern lebten damals in Scheidung und ich hatte ein Dorf weiter in einer christlichen Familie für mich so ein geistliches Zuhause gefunden, wo ich am Wochenende mal sein durfte. Und ich hatte den Wunsch, meinen 18. Geburtstag nochmal zu feiern. Ohne Alkohol, mit Lobpreis. Und all die alten Freunde einzuladen. War ein bisschen verrückt, aber einige sind gekommen. Und während des Lobpreis war einfach so ein Schlüsselmoment da, wo ich von dem berichten konnte, erzählen konnte, was sich in meinem Leben verändert hat und wie glücklich ich darüber bin. Ich habe schon gesehen, manch einer hat ein bisschen komisch geguckt, aber manch einer war zutiefst auch nachdenklich und es gab auch Tränen. Und ich bin so dankbar, dass das mit dem damaligen Jugendkreis möglich war, mit dieser christlichen Familie, weil dieser 18. Geburtstag war so anders. Und es war so ein Aufbruch in ein neues Leben. Und deshalb habe ich bis heute immer den Wunsch, bei meinem Geburtstag zu gucken. Letztes Jahr war es der Tischtennisverein von Amelit. wen kann ich einladen? Und dann bete ich immer um so einen Schlüsselmoment, um so eine Schlüsselstelle, wo etwas passt. Und ich möchte euch einladen, da mutig zu sein. Welches Fest in diesem Jahr sollt oder dürft ihr besonders zur Ehre Gottes feiern? Wo möchtest du vielleicht auch neu wachgerüttelt werden? Oder auch ihr als Gemeinde, wo ist es gut, sich wachrütteln zu lassen? Und deshalb würde ich gerne zum Abschluss mit euch einen Psalm gemeinsam sprechen. Und David hat ja so manchen Psalm genutzt, um seiner Seele zu ermutigen, Gott zu loben. Weil nämlich unsere Seele ja manchmal recht zaghaft ist. Und das finde ich eine gute Möglichkeit, deshalb steht doch einmal bitte alle auf. Und lasst uns gemeinsam den Psalm 146 zusammen sprechen. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Loben will ich dem Herrn mein Leben lang. Will spielen meinem Gott, solange ich bin. Vertraut nicht auf Edle, auf einen Menschensohn, bei dem keine Rettung ist. Sein Geist geht aus. Er kehrt wieder zu seiner Erde. Am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinen Gott, steht, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der Treue hält auf ewig. Er schafft Recht dem Bedrückten, er gibt den Hungrigen Brot, der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge. Waisen und Witwen hilft er auf, aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Der Herr wird regieren in Ewigkeit. Dein Gott Zion, von Generation zu Generation. Halleluja!